Wenn ihr nachgesehen habt im Gemeindeblatt, dann habt ihr vielleicht gefunden, dass ein Fragezeichen drinsteht. Aber auf unserer Webseite stand das Thema, und zwar Leiden und Freude, nicht allgemein, sondern Leiden und Freude im Leben von Jesus Christus. Der Herr Jesus, er ist ja unser Vorbild, er hat uns ein Beispiel gegeben, und im Römerbrief, da schreibt uns der Apostel Paulus: Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Manchmal tue ich mich schwer jetzt mit dem Vers. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr sprecht mit einer Schwester, einem Bruder, der freut sich, und ihr habt vielleicht gerade irgendeine stupide Arbeit gemacht, etwas, was vielleicht langweilig, eintönig ist. Wie kann man sich jetzt da so schnell mal mitfreuen? Es dauert manchmal etwas bei mir, also das geht nicht so schnell. Und umgekehrt auch. Ihr trefft einen Bruder und er ist traurig, er muss nicht immer Tränen in den Augen haben, aber es kann auch sein, und er erzählt euch etwas, was ihn schwer getroffen hat, was ihm zu schaffen macht, und jetzt mit ihm mitzuweinen, braucht auch Zeit. Wie geht das? Ja, wir Menschen sind vielleicht anders wie der Herr Jesus. Bei ihm hat es wohl nicht so gedauert. Wir werden es an Beispielen sehen und dürfen davon ihm lernen. Ich habe mal 5 Punkte für heute, die wir anschauen möchten. Einmal die Freude bei Jesus Christus. Das Thema heißt zwar Leiden und Freuden, weil ich denke, im Leben des Herrn war das Erste, also sprich die Leiden, doch das Gewichtigere, das Häufigere. Aber neben Leiden gab es für ihn auch Freuden. Deswegen als Erstes, was hat den Herrn Jesus gefreut? Dann als Zweites die Leiden bei ihm, bei Christus, und zwar Leiden, die er tragen musste wegen der Sünde, wegen der Schuld, wegen ganz konkret meiner Sünden, deiner Schuld. Aber das war nicht das Einzige. In seinem Leben musste er auch leiden und hat Ablehnung, Hass erfahren, weil er gerecht leben wollte. Das wäre das Dritte, Leiden bei ihm, bei Christus, wegen der Gerechtigkeit. Und dann, wir wollen ja auch wissen, was können wir mitnehmen, was lernen wir? Ich denke, das ist auch eine Erfahrung, die wir haben, Leiden bei uns Christen. Und als Letztes möchte ich aufhören, wie ich angefangen habe, mit Freude. Ich hoffe, wir leiden nicht nur als Christen, wir haben auch Freude. Schönes Beispiel waren ja die Vorträge, diese ganze Vortragsreihe in der Apostelgeschichte. Und es ist interessant zu sehen, wenn das Wort Gottes Raum bekommen hat bei den Menschen, wenn sie gläubig wurden, dann steht dabei immer, es war Freude in der Stadt oder es war Freude bei den Menschen. Das Evangelium hat die Wirkung, dass Menschen, die es annehmen, sich freuen können. Manchmal sogar trotz Leiden. Also auch Freude darf es bei uns Christen geben. Ich habe ein Beispiel, das kennt ihr, denke ich, ganz gut aus dem Wort Gottes. Nämlich der reiche Jüngling. Der reiche Jüngling, er kam zu Jesus und hat ihn gefragt: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Und Jesus hat ihn auf die Gebote verwiesen, was er alles tun sollte. Und dieser junge Mann hat sich das angehört und sagt zu Jesus: Ja, das habe ich schon alles gemacht. Und dem hat aber was gefehlt, und das wusste Jesus auch. Und Jesus sagt ihm auch, bevor er ihm das sagt, schaut ihn Jesus erst mal an, so steht es hier, er gewinnt ihn lieb und sagt zu ihm, spricht zu ihm: Eines fehlt dir. Also das möchten wir eigentlich gerne erleben, dass jetzt, wenn wir Pro Christ haben oder auch sonst, die Menschen zu uns kämen und uns fragen: Wie ist der Weg in den Himmel? Nicht, dass wir, was auch richtig ist, Plakate aufstellen oder Traktate verteilen oder sonstiges, sondern dass Menschen zu uns kommen und uns fragen, wie kommt man zu Gott? Da würden wir uns freuen. Nicht wir müssen gehen, die Menschen kommen zu uns. Und so war dieser junge Mann. Er kam zu Jesus und fragt ihn, wie kann ich ewiges Leben haben? Das hat Jesus gefreut. Nichtsdestotrotz, dem ist etwas abgegangen und Jesus legt die Wunde genau dahin, was ihn betroffen und was ihm gefehlt hat. Eines fehlt dir, sagt er. Und wir wissen es, was der Herr dann sagt, nämlich er soll seine ganzen Güter verkaufen und ihm nachfolgen. Dazu war er dann nicht bereit. Aber doch schön, Freude beim Herrn Jesus, da kommt ein Mensch, der hasst mich nicht sofort, sondern der fragt mich, wie kann ich in den Himmel kommen? Eine andere Person, und wir merken, Jesus hat sich an Menschen gefreut, nicht an Dingen, an Sachen, ist der Zachäus. Zachäus, der Zöllner, er lädt Jesus zu sich ein, er ist auf dem Baum, holt ihn zu sich und Jesus kann ihn gewinnen für das Reich Gottes. Zachäus macht eine komplette Kehrtwendung in seinem Leben. Und jetzt frage ich euch, wozu ist Jesus denn gekommen? Um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er sagt es auch, hier lesen wir es. Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Sagt nicht der Herr Jesus auch, wenn ein Sünder umkehrt, dass Freude im Himmel sein wird? Das war doch Freude. Zachäus, jemand, der ferne stand vom Reich Gottes, ist jetzt umgekehrt, gehört jetzt dazu. Das war Freude für den Herrn. Aber das waren nicht die einzigen Personen. Welche Personen standen dem Herrn denn am nächsten? Das wissen wir, das waren seine Jünger. Und als er verworfen wurde, als die Pharisäer ihn abgelehnt hatten, als sie nichts mit ihm zu tun haben wollten, da hat der Jesus im Gebet zu seinem Vater gesprochen. Und da heißt es auch, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Da konnte sich der Jesus daran freuen, dass seine Jünger erkannt haben, was wirklich wichtig ist in der Ewigkeit, was entscheidend ist. Er konnte den Vater darüber preisen. Nicht die, die angeblich die Bibel kannten, die die Schriftrollen jeden Tag lasen, haben verstanden, was wertvoll und wichtig ist. Nein, seine Jünger, die Unmündigen heißt es hier, denen hat es der Vater geoffenbart. Und das hat den Herrn Jesus gefreut. Können wir auch uns fragen, ist das auch für uns eine Freude, wenn Menschen zum Herrn finden? Ich glaube schon. Deswegen sind wir auch bei ProChrist tätig. Ist es auch für uns eine Freude, dass es nicht die Hochangesehenen der Welt sind, die zum Glauben kommen, sondern Menschen aus unserer Nachbarschaft? Was hat den Herrn Jesus noch gefreut, außer den Menschen? Da fand ich noch eines, nämlich Gottes Gebote. Woran hatte er seine Lust? Was hat ihn motiviert? Was hat ihn bewegt? Der Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Das Wort Gottes, das war, was ihn durchdrungen hat, wovon er gelebt hat. Das war seine Freude, daran hat er sich gehalten. Und uns rät er es genauso, damit wir in der Liebe des Vaters bleiben. Er ist da drin geblieben, denn er hat die Gebote des Vaters befolgt. Jetzt kommen wir zu etwas, was nicht mehr mit Freude zu tun hat. Und ich habe schon gesagt, in seinem Leben merken wir doch, was das vorherrschende Thema ist. Es sind Leiden. Und ich fange jetzt zeitlich eigentlich mit dem Ende seines Lebens an. Nicht mit seinem Auftreten, als er das Evangelium verkündigt hat und mit den Jüngern umhergegangen ist. Ich fange mit dem an, wozu er auch gekommen ist, nämlich sein Leiden wegen unserer Schuld, unserer Sünde. Und da sagt uns der Prophet Jesaja etwas sehr Wichtiges. Da schreibt er: Aber dem Herrn gefiel es, ihn, das ist Jesus, zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen. Und immer wenn ich diesen Vers lese, muss ich nachdenken, kann das wirklich so sein? War das wirklich Gottes Plan? Wie geht's euch da? Das, was dir das Wichtigste ist, was dir am nächsten liegt, was quasi an deinem Herzen sitzt, der Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der soll geopfert werden? Das ist uns doch eigentlich fremd. Im Normalfall wollen wir was opfern, wo es nicht ganz so weh tut. Am besten das, was wir selber geschenkt bekommen, das wird dann weitergegeben an den Nächsten. Das könnten wir uns vorstellen. Aber das, was nicht zu ersetzen ist, wo es kein zweites gibt, keinen Ersatz, nichts anderes, das zu geben. Aber das war Gottes Plan. Und es war auch die einzige Möglichkeit, mit unserer Sünde fertig zu werden. Dem Herrn gefiel es, so zu handeln. Es war Gottes Plan. Uns ist das nie eingefallen. Mir wäre das nie gekommen. Also ich habe einen Sohn, das wäre mir doch nie im Traum eingefallen, ihn herzugeben für solche, die Feinde sind, die Gott ablehnen. Nein. Aber es war Gottes Plan. Paulus schreibt das ähnlich. Christus musste leiden. Und der Vers geht so tief, dass es gar nicht so einfach ist zu sagen, wir haben ihn irgendwann richtig verstanden. Ich weiß gar nicht, ob es in der Ewigkeit mal so sein wird. Wir werden Gott anbeten und danken dafür. Aber werden wir das verstehen, was hier steht? Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Wir denken jetzt oft an uns, was das bedeutet, dass wir jetzt frei sind. Und das stimmt ja auch. Aber überlegen wir mal, was hat es für ihn bedeutet, das zu tun? Er war rein. Er kannte Sünde nicht. Die Schrift sagt, er hat nie eine Sünde getan. Und jetzt kam es zu einer Änderung. Er nahm unsere Sünden auf sich. Ja, hier steht sogar, er wurde zur Sünde gemacht. Dass Gott, wenn er ihn angeschaut hat, gesehen hat, ja, das ist Sünde, das ist die Sünde. Hier konzentriert sich die ganze Sünde. Und da können wir vielleicht auch verstehen, was der Herr Jesus in dieser schrecklichen Stunde auch ausgerufen hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da heißt es dann auch in Psalm 22, übrigens Psalm 22, ein Psalm vor Psalm 23, wo der gute Hirte beschrieben wird. Aber auch Psalm 22 redet prophetisch, da redet David prophetisch von dem Tod des Herrn. Da sagt der Herr: Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Er, der immer in Gemeinschaft war, der immer sagen konnte, mein Gott hört mich. Es gibt keine Trennung. Der muss jetzt sagen, warum bist du fern von mir? Das heißt zur Sünde gemacht werden. Ich glaube, im Himmel werden wir diese Tatsache als Grund für unsere Anbetung nehmen. Herr, was hast du getan, damit wir frei werden? Was hast du erlitten wegen unserer Schulden, unserer Sünden? Wir finden das auch nochmal prophetisch. Ja, am Kreuz litt er, der Gerechte, für uns die Ungerechten. So sagt es Petrus. Er trug unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz. Ja, auf Golgatha. Golgatha heißt ja Schädelstätte. Vielleicht sah das in etwa so aus. Ein Felsen in der Form eines Schädels. Und da stand sein Kreuz. Und er wusste das schon. Er wusste das schon, als er in die Welt kam. Wusste es vorher auch schon. Er hat es auch seinen Jüngern gesagt. Als es einmal erwähnt hat, dass er verworfen werden wird, dass er sterben muss und am dritten Tag auferstehen, was antwortet da Petrus? Ja, das widerfahr dir nur nicht, Herr. Ja, bloß nicht. Das verhüte Gott. Und was antwortet der Herr Jesus ihm? Sagt er nicht gemeint? Nein, der Herr sagt, weiche von mir, Satan, zu Petrus. Weil du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was des Menschen ist. Der Jesus selber erwähnt es einmal. Er sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Er kann uns diese Möglichkeit erklären. Er sagt, wenn ich nicht für euch sterbe, seid ihr für immer verloren. Aber da bleibt er nicht stehen, er fährt dann fort. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und so ist es passiert. Er ist gestorben. Ja, er hat unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen. Und das heißt jetzt mal für uns, darf ich das mal so praktisch nehmen? Wir brauchen etwas nicht tun, wegen unserer Schulden uns irgendwo selbst zu bestrafen oder wie es manche machen, sogar zu geißeln. Soll ja manche geben, die sind gläubig und meinen, sie können hier noch etwas hinzutun, indem sie sich selber bestrafen. Aber die Schrift sagt, die Strafe zu unserem Frieden liegt auf ihm. Er hat die Sünden getragen. Und das möchte ich euch ans Herz legen, weil es wichtig ist. Da können wir aber auch nicht ein Staubkorn hinzutun. Wir konnten uns nicht aus dem Sumpf ziehen. Das konnte nur er. Und er hat es vollständig getan. Es ist nicht eine Sünde, die über ist. Er hat es auch nicht in seinem Leben getan, sondern wie es hier auch ganz deutlich heißt, als er da am Kreuz hing. Und nirgends sagt die Schrift, dass wir in dieser Weise für unsere Sünden etwas machen können. Nein, wir können Vergebung Gottes dankbar annehmen, aber hier nichts hinzutun. Hier hat der Mensch überhaupt nichts zu sagen und mitzuspielen. Also wenn wir solche Menschen treffen, die sich da noch bestrafen, dürfen wir ihnen die frohe Botschaft sagen. Du kannst frei sein. Er hat die Sünden getragen. Das sagt auch David im Psalm 40 deutlich. Da schreibt er von Jesus Christus, wir wissen das aus dem Brief an die Hebräer, dass es sich auf Jesus Christus auch bezieht, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt. Und der Hebräerbriefschreiber sagt ja deutlich, die werden doch dargebracht. Damals zumindest, ja. Nach dem Gesetz war das in Ordnung. Es gab ein Sündopfer, es gab ein Schuldopfer. Ein Tier musste sterben, wenn einer gesündigt hatte. So ernst hat es Gott mit der Sünde genommen. So ernst hat es Gott mit der Sünde genommen, dass sein Sohn das einzig gültige Opfer sein musste. Und dann sagt der Herr, Ohren aber hast du mir bereitet. Etwas Schönes, was wir beim Kreuz auch ganz deutlich sehen können. Der Herr Jesus hat ganz, ganz wenige Worte gesprochen, als er am Kreuz hing. Von Berichten wissen wir, dass Gekreuzigte nicht so stumm waren. Die haben alles abgeladen auf die Umstehenden, was so ging. Die haben geredet. Natürlich nichts Nettes. Aber der Herr hat ganz wenige Worte am Kreuz gesprochen. Und jetzt auf der anderen Seite aber ganz genau zugehört, was gesagt wurde. Wir haben nicht die Zeit, Psalm 22 zu lesen, aber da steht ganz deutlich, wie er sieht, dass Menschen um ihn rumstehen, wie sie schimpfen, wie sie lästern. Und er betet aber zu Gott. Er spricht nicht zu ihnen, sondern er redet mit Gott über die Situation. Das ist der große Unterschied. Ohren hatte der Herr. Er hat zwar gepredigt, das stimmt schon, aber ich habe den Eindruck, er hatte nicht nur zwei Ohren, sondern viel, viel mehr. Als ihn eine kranke Frau angerührt hat, hat er das sofort gemerkt. Der Herr, der hatte, wie sagt man heutzutage, Antennen, ja? Der konnte mitfühlen, der hat gemerkt, wie es dem Menschen geht. Er konnte ja ins Herz sehen. So offen war er für jeden, der zu ihm gekommen ist. Und David sagt weiter, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht verlangt, obwohl die ja doch vorgeschrieben sind. Nein, Gott hat ein Opfer verlangt, das für die Sünde ausreicht, und das war sein Sohn. Er sagt dann etwas weiter in diesem Psalm 40, dann kommen wir eh schon zum Ende, was das Leiden wegen der Sünde betrifft. Übel, ohne Unzahl haben mich umringt. Meine Verschuldungen haben mich ergriffen. Ich kann sie nicht überschauen. Sie sind zahlreicher als die Haare meines Hauptes und mein Mut hat mich verlassen. Was hat dieses Leiden denn bedeutet? Was hat die Sünde für den Herrn bedeutet? Und ich habe früher immer gedacht, ja, bei dem Herrn, da war es so, er war am Kreuz, er hat quasi die Sünden so als Block, als Einheit so auf sich genommen. Aber ich musste mich selber korrigieren. Es scheint hier ganz anders zu sein. Er sagt, es sind Übel ohne Zahl und dann, sie sind zahlreicher als die Haare meines Hauptes. Sicher auch, wenn es dichterisch ist. Aber das heißt doch das eine, er hat meine Sünde zu seiner Sünde gemacht. Er hat sie an meiner Stelle bekannt. So wie wir das beim Versöhnungstag ja auch finden, dass der hohe Priester hingehen musste, auf den zweiten Bock seine Hände legen und die Sünden des Volkes bekennen. So hat es Jesus Christus auch gemacht. Die ganzen Sünden, die du getan hast in deinem Leben, hat er für mich bekannt. Und dann verstehe ich, dass er sagen kann, sie sind mehr als die Haare meines Hauptes. Sie sind quasi ohne Zahl, die kann man gar nicht zählen. Wie viele Gläubige gab es denn oder gibt es denn? Und wie viele Sünden machen wir jeden Tag? All das bekannte er als seine Sünden. Und jetzt verstehe ich doch vielleicht etwas, dass er sagt am Ende, mein Mut hat mich verlassen. Können wir das etwas empfinden? Können wir das verstehen? Er, der mit Sünde nichts zu tun haben wollte erstmal, weil er ja rein war, weil er heilig war, er, der Sohn Gottes, zur Sünde gemacht. Das, was den Herrn auch bewegt hat in Gethsemane, das war ja nicht der Schmerz der Kreuzigung als solcher. Das war auch nicht die Geißelung. Das war der Kelch des Leidens. Das war zur Sünde gemacht werden. Das ließ ihn zurückschrecken, nicht die Schmerzen. Ja, meine Sünde, sie wurden zu seinen Sünden. Johannes drückt es so aus. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sündopfer für unsere Sünden. Darin besteht die Liebe. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat seinen Sohn völlig hingegeben. Das ist wahre Retterliebe. Deswegen machen wir auch Pro Christ. Das müssen wir also jetzt sehen. Wir dürfen diese Leiden wirklich unterscheiden von den anderen Leiden, durch die der Herr auch hindurchgehen musste, nämlich in seinem Leben. Der Jesus selbst sagt es auch so, er muss wegen der Gerechtigkeit, weil er eben gerecht sein wollte und leben wollte, leiden. Er sagt, der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Aber bevor er getötet wird und auferweckt wird, muss er viel leiden und verworfen werden. Was war denn eigentlich die Ursache? Warum wollten die Menschen den Herrn nicht? Da kommen wir gleich dazu. Jesaja sagt wiederum in diesem bekannten Kapitel 53, er, nämlich der Herr Jesus, verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Sagt nicht der Hebräerbrief auch deutlich, warum das geschehen musste? Es gibt einen Grund, weil er jetzt mit uns empfinden kann. Er kann mitleiden, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Obwohl ich immer dazu sagen möchte, kann ein Gotteskind wirklich so weit gehen und sagen, mein Leiden ist so groß oder größer als das, was der Herr erlitten hat. Aber nichtsdestotrotz, er kennt unsere Leiden und kann mitfühlen und mitleiden. Wie es am Anfang auch war, wir sollen uns freuen mit den sich Freunden, aber auch weinen oder mitleiden mit den Weinenden, mit den Leidenden. Was war der Grund, dass sie den Herrn abgelehnt haben? Einen Grund nennt Johannes auch, es war Neid. Sie waren neidisch, die ganze Welt lief dem Herrn hinterher. Die Pharisäer sagten sogar, ja, wenn wir nicht aufpassen und ihn um die Ecke bringen, dann verführt er das Volk noch, dann kommen die Römer und nehmen alles weg. Und es war etwas Zweites, Hass. Als er zum Laubhüttenfest gehen sollte, von seinen leiblichen Brüdern dazu aufgefordert wird, sagte, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und fügt dann hinzu, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Gerade gestern habe ich nochmal gelesen, auf IDEA waren so Artikel, warum werden Christen eben verfolgt? Warum gibt es in so vielen Ländern die Schwierigkeiten? Der Jesus hat es uns erklärt. Wenn du gerecht leben willst und damit auch Zeugnis gibst, muss ja nicht immer nur in Worten sein, auch in Taten, dass der andere nicht recht handelt, ungerecht ist, dann kannst du auch damit rechnen, dass du abgelehnt wirst. Der Herr sagt sogar, Hass kann die Folge sein. Bei seinen Brüdern war es damals noch nicht der Fall. Die gehörten noch zur Welt. Deswegen sagt er, euch hasst sie nicht, aber mich hasst sie, weil ich bezeuge, dass ihre Werke böse sind. Also das kann uns auch passieren, auch bei der Evangelisation, dass Menschen sagen, da gehe ich nie mehr hin. Mit denen ist nichts anzufangen und uns ablehnen. Aber dann heißt es leiden und Leiden ertragen wegen der Gerechtigkeit, weil wir den Herrn lieben. Der Jesus sagt auch noch etwas deutlich. Er selbst hat nicht gehasst. Er kam in Liebe. Und das drückt der Psalmschreiber schön aus. Dafür, dass ich sie liebe, sind sie mir Feind. Ich aber bete. Sie erweisen mir Böses für Gutes und Hass für Liebe. So war es. Der Jesus hat nie einem Menschen ein Leid zugefügt. Ganz im Gegenteil. Er wollte, egal wer es war, immer das Beste für sein Gegenüber. Dafür, dass er sie geliebt hat, sind sie ihm Feinde geworden. Weil er Gutes ihnen tun wollte und getan hat, haben sie ihm Böses erwiesen. Für seine Liebe erntete er Hass. Und das heißt doch auch für uns, dass wir damit rechnen müssen, dass es uns genauso geht. Jetzt komme ich zum dritten Teil. Und das ist hauptsächlich etwas, was Petrus den Fremdlingen in der Zerstreuung geschrieben hat. Es geht da auch um das Leiden als Christ, und zwar das Leiden wegen der Gerechtigkeit. Petrus schreibt das aus der Stadt Babylon. Und ich habe es hier mal ein bisschen versucht darzustellen. Also Petrus ist ungefähr da herunten. Hier ist Babylon, etwas darüber Bagdad. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Hier ist Ninive. Und die Adressaten seines Schreibens sitzen hier in der Türkei, in der heutigen Türkei, in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, also dieses Kleinasien, im Westteil der Türkei und Bithynien, schon am Bosporus. Wie gesagt, Petrus schreibt aus Babel. Ich habe noch mal eine Folie. Vielleicht können wir jetzt sehen, hier sitzen die Adressaten. Wie ich schon gesagt habe, es ist heute die Türkei. Und hier waren Christen, hier waren Menschen zum Glauben gekommen. Scheint mir fast Judenchristen zu sein, aber können auch Heidenchristen gewesen sein. Jedenfalls, dorthin schreibt Petrus einen Brief, weil diese Geschwister verfolgt wurden. Wie gesagt, Pontus, Galatien, Kappadokien, dann Asien und Bithynien. Also quasi dieser große Bereich. Vielleicht noch kurz zu Babylon, wo Petrus war. So sieht das heute aus der Luft aus. Und der Euphrat, ja genau. Hier kann man schon sehen, hier ist das kleine, werden wir gleich noch deutlicher sehen, ein Teil des Palastes von Nebukadnezar. Und hier unten das kleine sehen wir auch gleich größer. Hier soll der Turm zu Babel gestanden haben. Also genau wissen wir es nicht. Gott hat die Sprachen verwirrt. Und deswegen haben auch die Nachforscherprobleme, das genau zu sagen. Hier die Südburg Nebukadnezars habt ihr vorher im Kleinen gesehen. Insgesamt war das Ganze natürlich wesentlich größer, oder sagen wir so, die Fundamente, die Reste, was noch über sind. Und hier die Fundamente des Turmes oder eines Turmes, ganz genau ist es nicht rauszukriegen, stehen auch schon im Wasser. Also drumherum, diese dunkelgrüne ist schon Wasser. Also so ist es, wenn man sich gegen Gott auflehnt, bleibt nur ein Stumpen mehr über. Und so könnte das vielleicht ausgesehen haben. Wissen wir auch nicht genau, ja. Es war keiner dabei, hat ein Foto damals gemacht. So stellt man sich das vor, dass das in etwa so von unten ausgesehen hat, nach oben. Also jedenfalls, Petrus ist jetzt in Babylon und schreibt an die verfolgten Christen in der heutigen Türkei, in diesen fünf Landschaften. Und er sagt zu ihnen, weil Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Das heißt also, wenn ihr leidet oder während ihr leidet, denkt daran, es ist Christus genauso gegangen. Und es ist ein Auftrag an euch, auch so mitzuleiden wie er. Das ist nichts Außergewöhnliches. Übrigens, das sage ich noch dazu, warum war Petrus eventuell in Babylon? Ich denke, das wissen wir aus der Geschichte. Die Juden wurden ja von Nebukadnezar, von den einigen babylonischen Königen aus dem Land weggeführt in Gefangenschaft nach Babylon hin und nur ein Teil kehrte zurück. Das heißt, da waren schon auch genügend jüdische Menschen dort noch in Babel, als Petrus hinkam. Und er war ja gesandt als Apostel der Beschneidung, also für diese Menschen. Und so war es sicherlich ein gutes Aufgabengebiet, auch dort zu evangelisieren. Petrus schreibt weiter noch, dass wir sogar dazu berufen sind. Denn dazu seid ihr berufen, nämlich zum Leiden, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er sagt in diesem Brief, wenn euch Verfolgung und Leid widerfährt, ist das nichts Außergewöhnliches. Weil Christus das Gleiche durchlitten hat, weil er uns in diesem Leiden ein Vorbild gegeben hat und wir seinen Fußstapfen nachfolgen sollen. Wo wir nicht leiden sollten, ist, das sagt Petrus, wenn wir Böses tun. Dann ist es vollkommen zu Recht, dass wir leiden, dass wir bestraft werden. Aber was ist, wenn wir Gutes tun und leiden? Dann sagt Petrus, wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Das hätte ich so jetzt auch nicht gedacht. Es ist also eine Gnade Gottes, zu leiden. Nicht etwas Schlimmes? Nein, Gott gibt uns Gnade. Und jetzt denkt man an das Gebetsleben, ich denke an mein Gebetsleben, ich bete ja auch oft, Herr, schenk Gnade oder sei gnädig. Denke ich da vielleicht auch hin und wieder mal dran, dass es sein kann, dass Gott Leiden schickt? Für ihn? Petrus sagt, es ist Gnade, wenn du für Gutes tun leiden musst. Ich glaube, Paulus sagt dasselbe im Philipperbrief und er formuliert es so: Euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Das Erste habe ich immer gut verstanden. An ihn zu glauben ist Gnade. Das merke ich. Nicht jeder glaubt an Jesus Christus als seinen Retter. Es ist Gnade, an ihn zu glauben. Aber Paulus schreibt, es ist auch Gnade, für ihn zu leiden. Also muss ich umdenken. Leiden für ihn ist ein Geschenk, ist Gnade. Interessant ist, dass der gleiche Petrus schreibt, dass wenn wir geschmäht werden wegen dieses Namens von Jesus Christus, dass dann der Geist Gottes, der Heilige Geist, auf uns ruht. Ich habe auch vor kurzem so einen Artikel gelesen, wie wichtig es ist, dass man mit dem Geist getauft wird und dann in Sprachen reden kann. Halt aber nicht viel davon, von diesem Artikel meine ich jetzt, weil es wird überhaupt nichts gesagt von dem Leiden oder von dem, dass man geschmäht wird. Ach, Gott wünscht doch so sehr, dass sein Geist Ruhe findet bei uns, auf uns. Aber das bedeutet nicht, dass wir irgendeine Technik zum Spracherreden uns aneignen und wie auf welchem Weg auch immer, sondern dass wir geduldig an der Stelle, wo er uns hinstellt, ausharren, auch im Leiden. Dann ruht der Geist Gottes auf uns. Aber es ist natürlich vielleicht angenehmer, dass ich jetzt irgendwo in anderen Sprachen reden kann. Und dann macht man die Geistestaufe so wichtig. Komm langsam zum Schluss. Wir haben gesehen, der Jesus, er hatte Freude, er musste auch durch Leiden gehen. Wir müssen auch durch Leiden. Aber gibt es für uns auch eine Freude? Und da sagt der Herr, ich habe eine Freude, die ich euch mitteilen möchte oder wo ich gemeinsam mit euch zusammen diese Freude haben möchte. Er sagt hier im Johannes 15, 11, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Also er sagt nicht nur, ich schenke dir Freude. Die ist aber ganz anders wie die Freude, die ich habe. Er sagt, ich möchte, dass meine Freude in euch ist, ja in euch bleibt, und eure Freude damit die volle Fülle hat, dass sie völlig ist, völlig wird. Das ist echtes Teilen der Freude. Freut euch mit den sich Freunden. Der Herr möchte, dass wir da Anteil haben. Seine Freude soll unsere Freude werden. Das heißt, hören auf sein Wort. Wie heißt es in deinem Lied so schön? Der Himmel steht offen, Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Und es ist natürlich richtig, dass wir auch an sein Leiden denken. Aber vergessen wir auch nicht, das Ziel war ja nicht, dass er leidet, sondern dass er uns zu sich nimmt, dass er uns von unserer Sünde befreit und dass wir diese Freude genießen können, dass wir an dieser Freude teilbekommen, die er hat, der Sohn, der im Schoß des Vaters ist. Deswegen habe ich noch eine Frage an dich. Was nimmst du jetzt mit? Wir haben gehört, er starb am Kreuz für uns. Er starb am Kreuz für dich und zwar ganz persönlich. Und das ist die Frage, hast du erkannt, dass dieser eine, Jesus Christus, für dich persönlich dort am Kreuz starb? Und dann käme eine zweite Frage. Hast du Gott und seinen Sohn schon um Rettung angerufen? Denn dafür kam er, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Vielleicht hast du das getan und sagst, ja, das kenne ich schon, ich bin schon ein Kind Gottes. Da sagst du nichts Neues. Aber dann die Frage, kannst du als Christ sehen, dass er, also Jesus Christus, ein für alle Mal deine Sünden hinweggetan hat? Wie deutlich wird uns das im Wort Gottes doch gemacht? Es gab dieses eine Opfer und nur dieses war gültig. Aber dieses reicht auch. Ein für alle Mal. Wir dürfen in keinster Weise anfangen zu versuchen, hier etwas hinzuzutun. Nicht durch Askese, nicht durch Selbstgeißelung oder was uns auch immer einfallen würde, können wir hier etwas hinzufügen. Das hat nur er tragen können. Nur ihm war es möglich, unsere Sündenschuld auf sich zu nehmen. Hast du das erkannt oder machst du dir noch Gewissensbisse? Und vielleicht sagst du, ja, das verstehe ich, das kenne ich. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Ist es ein Vorrecht, eine Gnade für dich oder für uns, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden? Die Frage stelle ich jetzt gerne auch mir. Es trifft mich eben genauso wie euch. Ich glaube zuerst mal nicht. Aber wenn der Herr uns hilft, dann sehen wir es doch als Gnade an. Ich darf nicht nur glauben an ihn. Er schenkt auch noch Gnade, für ihn zu leiden. Ja, Leiden und Freuden beim Herrn Jesus. Können wir jetzt damit was anfangen? Gott gebe Gnade dazu.